Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.
Heute Morgen, 6.30 Uhr mit Barbara Peter.
Und diese Themen stehen heute im Zentrum unserer Sendung. Seit Jahren wird über die Parallelimporte gestritten. Jetzt ist es klar, in Zukunft sollen sie erlaubt sein. Allerdings mit Ausnahme der Medikamente. Der Ständerat verzichtet nun doch darauf, dass ehemalige UBS-Spitzenmanager überrissene Boni zurückzahlen müssen und schließt sich damit dem Nationalrat an. Der künftige amerikanische Präsident Obama holt mit Stephen Chu einen Physik-Nobelpreisträger in sein Regierungsteam. Er soll Energieminister werden. Das Wetter: über dem Flachland gibt es Nebel und Hochnebel, sonst wird es zum Teil sonnig bei 2 Grad. Einen guten Dienstagmorgen wünsche ich Ihnen. Für die einen geht es um den Kampf gegen die Hochpreisinsel Schweiz, für die anderen um den Schutz der einheimischen Wirtschaft. Die Frage der sogenannten Parallelimporte spaltet seit Jahren die Politik. Nun ist ein Entscheid gefallen, denn der Nationalrat schließt sich dem Ständerat an. Mit Ausnahme von Medikamenten sollen Produkte aus dem europäischen Raum parallel importiert werden können. Das heißt, beispielsweise Detailhändler können ihre Ware an den offiziellen Importeuren vorbei direkt beim Hersteller beziehen. Dieter Kohler hat die Debatte verfolgt.
Hoch emotional diskutierte der Nationalrat das Thema Parallelimporte.
Wir stehen vor dem Entscheid, Populismus oder Arbeitsplätze,
rief etwa Philipp Müller von der FDP in den Saal.
Wollen wir diesen Schildbürgerstreich heute beschließen?
FDP und SVP wehrten sich vehement gegen die Parallelimporte. Die Vorteile, nämlich allenfalls geringere Preise bei einzelnen Produkten, würden die Nachteile, das heißt erhöhter Konkurrenzdruck von außen, bei weitem nicht kompensieren. Diese Argumentation stieß auf Spott und Hohn bei den Linken. SP-Nationalrat Hans-Jürg Fehr:
Ich stelle fest, die Prediger des freien Marktes, die Apologeten der Konkurrenzwirtschaft sind kleinlaut geworden und verraten ihre heiligsten Dogmen.
Rot-Grün im Verbund mit der CVP setzen sich schließlich durch. Parallelimporte aus der EU werden zugelassen. Da half auch das engagierte Votum von Bundesrätin Evelyn Wittmer-Schlumpf nichts, die darauf aufmerksam machte, dass viele Schweizer Unternehmen unter zusätzlichem Druck leiden könnten.
Und schließlich, und das ist für uns auch zentral, der Systemwechsel, so wie er nun vorgesehen ist, wirkt sich nachteilig für innovative KMUs aus.
Die Mehrheit des Rates schlug diese Warnung in den Wind. Und so kommt es nun, immer vorausgesetzt, die Vorlage erhält auch in der Schlussabstimmung am Freitag eine Mehrheit, so kommt es nun zu einem Systemwechsel beim Importieren von patentgeschützten Gütern aus der EU. Den Detailhandel freut's. Martin Schlepfer vom Mikrogenossenschaftsbund meint:
Was passiert ist, dass es in Zukunft vermehrt Importwettbewerb geben wird, dass man nicht mehr einfach über eine Schiene importieren kann und weitere Kanäle ausgeschlossen sind. Das ist eigentlich der Durchbruch, der Importwettbewerb, ein Stück mehr Wirtschaftsfreiheit.
Wie viel der einzelne Konsument spart, kann noch nicht gesagt werden. Die große Sparrunde wird es aber wohl nicht sein, da die teuren Medikamente explizit ausgenommen wurden. Hier hat die Pharmaindustrie geschickt lobbyiert.
Die UBS bekommt nun doch keine Auflage, ungerechtfertigte Boni von ehemaligen Topkadern zurückzufordern. Nach dem Nationalrat setzt jetzt auch der Ständerat nicht auf den juristischen Weg, sondern auf Appelle an die Freiwilligkeit. Damit haben die Räte das riesige Rettungspaket für die UBS fertig beraten. Bundeshausredaktorin Nathalie Christen.
Die UBS kann Ramschpapiere im Umfang von maximal 60 Milliarden US-Dollar an die Nationalbank loswerden und der Bund schießt 6 Milliarden Franken ein über eine Pflichtwandelanleihe. Das Parlament hatte dazu von Anfang an wenig zu sagen, die Verträge waren längst unterzeichnet. Und nun sind auch alle linken Forderungen nach zusätzlichen Auflagen abgeschmettert. Der Ständerat ist bei der Frage, ob die UBS ungerechtfertigte Entschädigungen zurückfordern müsse, zurückgekrebst. Aber, so CVP-Mann Philipp Stählin:
Das bedeutet nicht, dass wir diese unverhältnismäßigen Entschädigungen in irgendeiner Art und Weise rechtfertigen wollen.
Zu befürchten sei aber, dass Manager nichts mehr freiwillig zurückzahlten, wenn sie einen Prozess befürchten müssten. Denn eine Rückzahlung könnte ihnen als Schuldeingeständnis ausgelegt werden.
Damit ist damit zu rechnen, dass der Schuss geradezu nach hinten geht.
Denn der juristische Weg sei praktisch chancenlos, so die Ständeratsmehrheit. Zwar gab es durchaus auch bürgerliche Juristen, die das anders sahen, so wie FDP-Ständerat Hans Hess, der erfolglos mahnte.
Die Gesellschaft hat hier die Möglichkeit, diese Rückerstattung zu verlangen. Und wenn man da so davon spricht, ja, sie geben es freiwillig. Ja, so freiwillig geben die das nicht.
Auf 67 Millionen Franken haben Ex-Kaderleute bisher verzichtet. Und er werde bei der UBS Druck machen, dass es noch mehr werde, versprach Finanzminister Hans-Rudolf Merz.
Damit ist die Geschichte für mich nicht erledigt. Ich werde dieses Gespräch mit dem Verwaltungsratspräsidenten weiterführen,
sagt Finanzminister Hans-Rudolf Merz. Und wir bleiben gleich im Parlament zu den Meldungen heute früh mit Kurt Grünenfelder.
Der Nationalrat will die Bahninfrastruktur weiter ausbauen. Oppositionslos ist die Große Kammer auf die Vorlage eingetreten, welche der Ständerat bereits gutgeheißen hat. Sie sieht vor, in den kommenden Jahren über 5 Milliarden Franken in den Schienenverkehr zu investieren. Unter anderem sollen die Reisezeiten im Personenverkehr weiter verringert werden. Der Ständerat hat das Bundesbudget 2009 genehmigt und sich weitgehend den Entscheiden des Nationalrats angeschlossen. Der Voranschlag sieht einen Einnahmenüberschuss von knapp 1 Milliarde Franken vor. Geplant war ursprünglich ein Überschuss von 1,4 Milliarden. Um die Konjunktur zu beleben, haben Bundesrat und Parlament jedoch Mehrausgaben bewilligt, beispielsweise für den Hochwasserschutz. Das Budget geht nun zurück in den Nationalrat.
Es ist 6.37 Uhr. Energie- und Umweltpolitik soll in den USA künftig eine Schlüsselrolle spielen. Dies hat Barack Obama versichert, als er gestern seine Führungsequipe im Bereich Umweltschutz vorstellte. Neuer Energieminister soll Physiknobelpreisträger Stephen Chu werden. Außerdem soll Karen Browner die Energie- und Umweltpolitik koordinieren. Browner arbeitete eng mit dem früheren Vizepräsidenten Al Gore zusammen. USA-Korrespondent Max Ackermann.
Unter Präsident Bush hatten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wenig zu sagen. Das solle sich nun ändern, betonte der künftige US-Präsident Barack Obama bei der Vorstellung seiner Spitzenleute im Umweltbereich. Als neuer Energieminister ist Stephen Chu vorgesehen, ein weltbekannter Atomphysiker und Nobelpreisträger, der sich in den letzten Jahren vor allem mit der Erforschung von Alternativenergien beschäftigt hat. Professor Chu hat auch keine Berührungsängste mit der Wirtschaft. Er akzeptierte beispielsweise eine $500 Millionen für sein Labor an der Universität von Kalifornien in Berkeley. Gerade beim Klimaschutz seien die Probleme so drängend, dass alle Kräfte benötigt werden, begründete er damals den umstrittenen Deal. Wirtschaftswachstum und Umweltschutz müssten eben keine Gegensätze sein, ist auch Barack Obama überzeugt.
There is not a contradiction between economic growth and sound environmental practices.
Ein großer Teil des geplanten Investitionsprogramms zur Ankurbelung der Wirtschaft soll denn auch im Umweltbereich ausgegeben werden. Damit wollen die USA nicht nur ihre Abhängigkeit von ausländischem Öl verringern und die Klimaerwärmung bekämpfen, sondern auch Millionen von grünen Arbeitsplätzen schaffen. Die Herausforderungen seien riesig, gibt Carol Browner zu, die neu für die Koordination von Umwelt- und Energiepolitik verantwortlich sein wird. Aber noch größer seien die Chancen.
The challenges are immense, but the opportunities are even greater.
Carol Browner leitete unter Präsident Clinton die staatliche Umweltbehörde und gilt als enge Vertraute von Al Gore, der für seine Bemühungen um einen griffigeren Klimaschutz ebenfalls mit dem Nobelpreis ausgezeichnet worden ist.
In New York geht es derweil darum, den Senatssitz der designierten Außenministerin Hillary Clinton neu zu besetzen. Wie der New Yorker Gouverneur bestätigte, hat Caroline Kennedy, die Tochter des ermordeten Präsidenten John F. Kennedy, ihr Interesse an diesem Amt angemeldet. Gegen den Gouverneur des US-Bundesstaates Illinois, Rod Blagojevich, ist ein Amtsenthebungsverfahren eingeleitet worden. Das hat das Abgeordnetenhaus einstimmig beschlossen. Kurt Grünenfelder.
Blagojevich steht unter Korruptionsverdacht. Ihm wird unter anderem vorgeworfen, er habe den frei werdenden Senatssitz des künftigen US-Präsidenten Barack Obama an den Meistbietenden verkaufen wollen. In Illinois entscheidet der Gouverneur, wer auf einen Senatssitz nachrücken darf. Barack Obama hatte bereits den Rücktritt des Gouverneurs gefordert. Nach dem Betrugsskandal um den ehemaligen Börsenchef Madoff haben die US-Behörden angeordnet, dessen Unternehmen aufzulösen. Wie die Anlegerschutzorganisation mitteilte, hat ein Amtsgericht in New York der Auflösung zugestimmt. Vom mutmaßlichen Milliardenbetrug des New Yorker Finanziers Madoff sind mehr als ein Dutzend europäische Institute betroffen. Indirekt auch die St. Galler Kantonalbank. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Reuters sind auch Schweizer Versicherungen betroffen, etwa die Baloise. Der Rechtsstreit um die größte Schmiergeldaffäre der deutschen Wirtschaftsgeschichte ist beigelegt. Der Münchner Elektrokonzern Siemens einigte sich mit dem amerikanischen Justizministerium und der Börsenaufsicht auf die Zahlung von 600 Millionen Euro. Zudem verhängte die Staatsanwaltschaft München ein Bußgeld von 400 Millionen Euro. Siemens soll in den Jahren 2000 bis 2006 Beamte in verschiedenen Ländern mit insgesamt 1,3 Milliarden Euro bestochen haben, um Aufträge zu erhalten. Die Börsendaten von Thomson Reuters. In New York schloss der Dow Jones Index bei 8.565 Punkten minus 0,8%. In Tokio steht der Nikkei Index bei 8.589 Punkten minus 0,9%. Der Dollar wird zu einem Franken 15,56 gehandelt, der Euro zu einem Franken 58,62 beziehungsweise zu einem Dollar 37,30.
Und so wird das Wetter heute. Heute liegt im Norden über dem Flachland Hochnebel oberhalb von 800 Metern und in den Voralpentälern ist es zunächst teilweise sonnig. Im Laufe des Tages ziehen wieder dichtere Wolken bei maximal 2 Grad auf. Im Süden bleibt es bewölkt und vor allem in der zweiten Tageshälfte gibt es Niederschläge. Die Schneefallgrenze liegt bei 1200 Metern. Die Höchstwerte liegen im Tessin bei 8 Grad. Auf morgen Mittwoch setzt im Norden Regen und Schneefall ein. Im Süden lässt der Niederschlag im Laufe des Tages allmählich nach. Im Norden erreicht die Temperatur 3, im Süden 8 Grad. Am Donnerstag fällt im Norden zum Teil Schneeregen bei 2 Grad. Im Süden wird es mit Nordföhn immer sonniger bei rund 8 Grad. Das war heute Morgen um 6.30 Uhr. Für die Inhalte ist heute Veronika Mayer verantwortlich, für die Moderation Barbara Peter.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio Dieres. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.